Im Namen des Presbyteriums unserer Erlöserkirchengemeinde grüße ich Sie alle hier heute Morgen herzlich. Ganz besonders begrüße ich die Vertreter der Präsidees unserer rheinischen und der westfälischen Kirche, Herrn Oberkirchenrat Dr. Schlingensiepen und Herrn Landeskirchenrat Dr. Reiß. Wir freuen uns, Herr Oberbürgermeister, dass Sie es sich nicht haben nehmen lassen, in dieser Stunde persönlich die Grüße der Stadt Essen zu überbringen. Wir wissen das ganz besonders zu würdigen und zu schätzen im Blick auf die vielen Aufgaben, die Sie täglich haben. Ich grüße die Superintendenten unserer Kirchenkreise hier, und wenn ich nun viele noch nennen und begrüßen müsste, die Herren des Vorstandes und des Beirates des Vereins Jugendhauses, wir stehen ja überhaupt im Zeichen des Maßhaltens, auch in unserer Rede heute des Maßhaltens befleißigen. Lassen Sie es also mit dem Begrüßen ein Ende haben. Wenn ich hier nur noch ein Wort des Presbyteriums sagen soll, dann müsste das ein Wort des Dankes sein und des Lobes. Man ist vielleicht versucht, in dieser Stunde Menschen zu danken und Menschen zu loben, und es hätte ja auch sein Recht. Aber ich will das nicht tun, sondern wir wollen uns an den Wochenspruch dieser Woche halten, so wie wir es eben schon gehört haben. Ihm, den Herrn, gebührt Dank und Lob dafür, dass wir in Bruder Busch einen Bruder gehabt haben, der hier dieser Arbeit viele Jahre seines Lebens gewidmet hat und der hier im Segen hat wirken dürfen. Wir freuen uns und danken dem Herrn, dass er uns im Bruder Dämmer einen Menschen geschickt hat, der nun hier die Arbeit fortsetzen will. Wir haben hier vom Kommandowechsel geredet. Ich möchte dieses Wort eigentlich nicht gebrauchen, sondern vielmehr dem Wunsch Ausdruck geben, dass nicht das Kommando wechseln möchte, sondern dass er, der Herr Jesus Christus, hier das Kommando gehabt haben möchte und das Kommando behalten möchte, auch weiterhin. Und wenn wir in einem Bild reden, dass der Stab nun weitergegeben wird, dieser Staffelstab, mit dem Bruder Busch so viele Jahre und Jahrzehnte gelaufen ist, dass Bruder Dämmer sie ihn nun übernehmen möchten und laufen in dem Kampf, den der Herr ihnen und uns allen verordnet hat. Und nun darf ich Herrn Oberkirchenrat Dr. Schlingen Sie bitten, zu uns zu sprechen.
Lieber Bruder Busch, lieber Bruder Dämmer, sehr verehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Freunde. Zunächst muss ich mich ja eigentlich bei dem Herrn Oberbürgermeister entschuldigen, dass ich zuerst rede. Das hängt aber daran, dass ich mich zurzeit im Dienst befinde, eigentlich in Mülheim, und so schnell wie möglich da wieder hin muss. Deswegen leider auch die Rede des Herrn Oberbürgermeisters nicht mehr hören kann, weil ich dort eine Altbekaler-Tagung zu leiten habe. Ich habe den Auftrag, im Namen der Kirchenleitung hier ein kurzes Wort zu sagen. Eigentlich müsste ja hier jetzt der Oberkirchenrat Stöver stehen, als der Referent für die Synode Essen. Er befindet sich aber in Afrika. Eine gewisse Zuständigkeit habe ich auch, nämlich von der Jugendarbeit her, und deswegen ist es mir sehr lieb, dass ich in diesem Augenblick diese Zuständigkeit habe. Wenn Bruder Stöver hier wäre, Bruder Busch, dann würde er ein Stücklein seiner Lebensbiografie hier zum Besten gegeben haben, nämlich das Kapitel von Karl Bach zu Wilhelm Busch. Bruder Stöver kam ja damals von Karl Bach und hat dann die Praxis des Amtes bei dir lernen dürfen. Und wenn er einmal eine Selbstbiografie schreiben wird, wird ein Kapitel so lauten. Und er denkt mit Dankbarkeit daran, was er bei dir gelernt hat. Ich bin natürlich in schwierigerer Lage als er. Ich weiß gar nicht, wann ich deinen Namen zuerst gehört habe. Er ist mir von Jugend an vertraut gewesen, von deinem Elternhause her über meine Eltern. Und ich entsinne mich gut, dass ich einmal in meinem Leben zumindest im Gottesdienst, einem Gottesdienst deines Vaters gewesen bin, weil unser Vater alles daran setzte, uns zu solchen Predigern zu bringen, wo wir wohl das Wort Gottes hören möchten, von frühester Jugend auf. Nun war ich der Jüngste, musste ich nur mit 8 Jahren auch mit. Dies ist mir aber unvergesslich, dass ich da in Elberfeld gewesen bin, im Kolk predigte damals dein Vater, und habe etwas davon gespürt als ganz junger Mensch, dass hier ein Mann auf der Kanzel stand mit einer brennenden Liebe zu Jesus und zum Nächsten. Zum Nächsten, ob es nun der atheistische Nachbar war, du kennst die Geschichte und hast sie selber erzählt, oder ob es die gesamte Arbeiterschaft war, die Liebe zum Nächsten, geboren aus der brennenden Jesusliebe, war ja ein Charakteristikum deines Vaters, deines ganzen Elternhauses. Die Mutter aus Hülben auf dem Dorfschullehrerhaus darf ja hier nicht vergessen werden. Und ja, wann ich das nur alles erfahren habe, wo du herstammst und wo du herkommst und was deine Tradition ist, das weiß ich alles nicht mehr. Da ich dich und deinen Bruder Johannes und den unvergesslichen Friedrich ja auch alle nicht vergessen kann und gerade auch den Letzteren, der mit meinem Bruder in so enger Arbeitsgemeinschaft gestanden hat, damals in Ilsenburg und darüber hinaus. Ja, wo soll man anfangen, um zu sagen, wo ist eigentlich diese heimliche Liebe in meinem Herzen zu dir entstanden? Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Aber sie ist da gewesen und als wir, glaube ich, die längste Zeit, wo wir mal beieinander waren, war, glaube ich, in Helsingfors. Das ist mir auch unvergesslich, dass wir da beieinander waren. Und ich habe eigentlich von mir aus immer den Eindruck gehabt, ja, mit Bruder Busch, das ist Verwandtschaft, das ist geistliche Verwandtschaft. Und wenn ich von der Kirchenleitung her etwas sagen soll, dann kann ich nur sagen, wir sind von Herzen dankbar dafür, dass es in unserer rheinischen Kirche solche Elternhäuser gegeben hat und gibt, solche Pfarrhäuser, ja, aus denen solche Jungs hervorgehen, wie man es sehen darf bei dir und deinen Brüdern, dass es solche Pfarrhäuser gibt, die wirklich die Fackel weitertragen und wo man nun es spüren darf, wie diese brennende Jesusliebe des Elternhauses als Segen Gottes weitergegeben worden ist auf die Kinder. Eine besondere Liebe zu dir besteht natürlich auch aufgrund der Tatsache, dass du der Nachfolger von Weigle geworden bist. Ich kann mir mein ganzes Leben nicht denken ohne ihn, ohne den, der den Anstoß gegeben hat zur BK-Arbeit, mit dem ich in meiner Jugend innerlich, geistlich aufs Engste verbunden war. Du wurdest sein Nachfolger und wie sollte man das voneinander trennen, Weigel und dich? Und wir haben es erfahren dürfen, dass du zu Weigles Zeiten und zu deinen Zeiten nun aus diesem Werk, aus dieser Arbeit hier im Weigelhaus für die Kirche etwas gewachsen ist, in einem Maße, wie es ganz selten vorkommt. Wo gibt es ein Haus, wo gibt es einen Kreis, aus dem hervorgegangen sind so viele Diener am Wort, so viele aktive Presbyter, so viele Menschen, die im CVJM oder wo immer mitarbeiten, wo gibt es das? Wir haben in dieser Stunde nicht zu rühmen, aber wir haben zu danken, Gott dem Herrn zu danken. Die Kirche hat alle Ursache, Gott dem Herrn zu danken für das, was hier in diesem Hause durch deinen Vorgänger und durch dich hat werden dürfen. Bogiertz erzählt einmal im Sendschreiben an die Christenheit, unter den Dienern Gottes gibt es zwei Kategorien. Die einen sind ein loderndes Feuer und die anderen sind ein wärmender Ofen. Wenn ich dich nur einreihen sollte in diese beiden Kategorien, dann würde ich nicht meinen, dass du nicht auch ein wärmender Ofen wärst. Aber was, glaube ich, doch mehr in die Augen sticht, ist dieses lodernde Feuer, was in dir gebrannt hat und brennt, ein Herz brennend gemacht von Jesus. Du hast nichts anderes gewollt, als von diesem Feuer zu nehmen und dieses Feuer weiterzutragen. Und Gott hat dir viel Vollmacht gegeben, junge Menschen anzusprechen, ihnen Jesus vor Augen zu malen, als wäre er unter ihnen gekreuzigt, sie zur Entscheidung zu rufen, vom Zentrum her zum Zentrum hin. Und dein Wort ist gehört worden, weit über Deutschlands Grenzen hinaus. Und die DDR dankt dir in dieser Stunde auch durch meinen Mund, was du drüben getan hast, in mancher Verkündigung in schwerer Zeit. Ein loderndes Feuer, sicherlich eigen geprägt. Manches hat dieses Feuer vielleicht auch verzehrt, was besser nicht verzehrt worden wäre. Wir sind Menschen, die ja nicht nur den Sünder Heiland verkündigen, sondern Menschen, die wissen, dass sie selber Sünder sind und auch in ihrem Dienste nicht fehlerlos sind. Und wir dürfen uns dieser Gnade und Barmherzigkeit unseres Gottes immer wieder von Neuem getrösten, dass er uns gebrauchen will, trotz all unserer Eigengeprägtheit, die nicht immer, wenigstens bei mir nicht, nur von dem Herrn Christus kommt. Aber dies eine ist das, was uns miteinander verbindet durch die ganze Kirche und die Jugendarbeit hindurch. Und was ich an dieser Stelle im Namen der Kirchenleitung sagen darf, aus vollem Herzen, wir danken dem lebendigen Gott, dass er dich uns gegeben hat. Und Bruder Dämmer, was sollten wir ihnen anders wünschen und mit auf den Weg geben, als dass sie nun dies Erbe antreten, ob als wärmender Ofen oder als loderndes Feuer? Ich weiß es nicht. Gott braucht sie beide. Gott schenkt seinen Segen, ob nun loderndes Feuer oder wärmender Ofen. Er braucht sie und Gott schenke es ihnen, dass dies Feuer, was entweder auf ihrer lodernden Fackel brennen wird oder in dem Ofen, Feuer wäre von dem Brandherde, den Jesus Christus angezündet hat.
Thank you. Nachdem der Herr Oberkirchenrat seinen Platz geräumt hat, bleibt mir übrig, zu sagen, meine Herren Superintendenten, mein sehr geehrter Herr Pfarrer Busch, die Mahnung habe ich zur Kenntnis genommen. Die stammt ja, wenn mich mein Geschichtsunterricht trügt, von Luther selbst, der da gesagt hat, tu's Maul auf und hör bald auf. Wir haben nicht alles vergessen. Eine Menge ist haften geblieben. Herr Pfarrer Busch, und wie oft haben wir uns in netter Weise, nicht gerade immer einer Meinung, über die Problematik des Lebens unterhalten. Aber ich glaube, es war wiederum Luther, der da gesagt hat, und wenn ich wüsste, dass ich morgen sterben müsste, würde ich heute noch einen Baum pflanzen. Ich glaube, Sie haben viele Bäume gepflanzt. Auch wenn wir uns über die Art der Pflanzung nicht so ohne weiteres einig gewesen sind, aber dass sie vollzogen wurde, das, glaube ich, war eine der Leistungen, die Sie Jahrzehnte wiederholend immer wieder versucht haben, nach dem Grundsatz, ob ich morgen sterben werde, das steht nicht ganz fest. Es kann sich manches ändern innerhalb von 24 Stunden. Der Baum aber, den ich gepflanzt habe, der wird mir die Gewissheit geben, dass er lebt, dass er wächst, dass er ausstrahlt und sogar Früchte trägt. Und jede Frucht soll ja dazu angetan sein, dass sie Vermehrung bedeutet. Und wenn Sie sich Ihre Bäume hier heute Morgen ansehen, die wanken zwar noch im Winde, mitunter beträchtlich, aber ich glaube, eines werden Sie wispern, uns hat der Busch gepflanzt. Und deswegen wird uns der Wind nicht so ganz leicht aus der Wurzel bringen. Ich behaupte auch nicht, dass wir uns in besonderer Form immer begegnet sind und vorbeigegangen und so getan hätten, als ob. Ich glaube, gelegentlich haben wir das gesagt, was wir dachten. Und das war das eine, was ich an Ihnen so sehr geschätzt habe. Und so lautet mein Auftrag als Oberbürgermeister dieser Stadt, an Männern nicht vorüberzugehen, die den Mut haben, auch im Alter, nicht so zu tun, als würden sie sich nun neigen vor jedermann, ich meine dem Armen, dem Schwachen stützend, aber dem Robusten auch mal, nicht wahr, mindestens die nicht ganz geschlossene Faust zeigend und ihm nicht wahr auffordern, von sich aus nun zu bekennen, was er dann getan habe, in der Richtung und Art, unter der man Bäume zu pflanzen pflegt, die auch den Nächsten, den anderen, die da kommen, noch etwas zu sagen. Ich darf Sie grüßen, im Namen dieser Stadt, in der Sie gewirkt haben, über Ihre Leistungen im Einzelnen brauche ich nicht zu reden und darf gleichzeitig Ihrem Nachfolger den Gruß des Reviers zurufen. Er möge begreifen, dass die Menschen an der Ruhr aussehen, wie alle übrigen auch. Trotzdem aber sind sie anders. Sie wollen anders verstanden werden und sie sind bereit, anders zu verstehen. Vergessen wir nicht, wir haben nie ein Volk aus vielen Völkern. Und vielleicht war es gerade die Veranlagung eines Pfarrer Busch, mit diesen aus vielen Völkern hier existierenden sich auseinanderzusetzen und mit ihnen Fruchtbarstes hervorzubringen. So möchte ich Ihnen meiner Ankündigung getreu, sehr verehrter Pfarrer Busch, was könnte ich Ihnen anders antun, als die Essener Geschichte überreichen im Namen des Rates, auch der Verwaltung dieser Stadt. Und wenn wir uns in den nächsten Tagen oder Wochen, ich weiß nicht, wo Sie Ihre Zelte aufschlagen werden, wieder einmal begegnen, dann können wir wieder darüber einen kleinen Austausch pflegen, ob das, was hierin geschrieben steht, auch immer den Tatsachen entspricht. Und da Irren menschlich ist, wollen wir auch denen es nachsehen, aber man hat sich gemüht und bemüht. Auch dieses Wirken, das Wirken von Männern, wie es Pfarrer Busch ist und sicher noch bleiben wird, damit die, die nach uns kommen, wissen sollen, wie ernst und oft wie aufrecht man sich mit den Dingen des Alltags auseinandergesetzt hat. Mein herzliches Glück auch für Sie, für die nächsten Jahre, die Sie nicht müßig sehen werden, und ein herzliches Glück auch Ihrem Nachfolger, der sicher die Jugend im gleichen Sinne betreuen wird, wie Sie es getan haben.
Hochverehrte Festversammlung, lieber Bruder Busch, an dieser Stelle stehe ich nun in einer seltsamen Doppelfunktion. Einmal habe ich Ihnen gute Wünsche zum heutigen Tage zu sagen von der Leitung der Evangelischen Kirche von Westfalen und die mich beauftragt hat, Ihnen auch die Segenswünsche für Ihren weiteren Lebensweg auszusprechen. Es ist eigentlich ungewöhnlich, dass ein Vertreter einer benachbarten Landeskirche zu solch einem Anlass herüberkommt und dann dazu spricht. Es ist aber auch ungewöhnlich, gerade Ihre Arbeit gewesen, die ja weit über die Grenzen der Rheinischen Kirche hinaus bis nach Westfalen und wir hörten ja schon darüber hinaus durch ganz Europa hindurch ausgestrahlt hat. Als einer derjenigen, die verantwortlich sind für die Ausbildung unserer Theologiestudenten, sehe ich ja, wie viele Theologiestudenten aus dem Weigelhaus auch Studenten der Evangelischen Kirche von Westfalen sind und wie viele Pfarrer wir kennen, die immer wieder darauf hinweisen, dass sie entscheidende Anregungen aus der Arbeit hier im Weigelhaus bekommen haben. Und damit bin ich an dieser Stelle, dass ich noch einmal wiederholen muss, ich spreche eigentlich hier in einer Doppelfunktion. Ich weiß, dass ich einmal hier schon vor 30 Jahren etwas sprechen musste, so wie Pastor Busch das ganz improvisiert machen kann. Ach, komm doch mal bitte eben her und sag ein Wort. Jedenfalls sind wir alle herzlich dankbar für die Arbeit, die Sie hier getan haben. Und ich denke auch voller Dankbarkeit zurück an diese Jahre 1930 bis 1937, als ich hier in der Jugendarbeit bei Ihnen war, für die Sie ja die Verantwortung getragen haben. Lieber Bruder Busch, wir kennen uns lange genug. Und ich weiß, dass Sie nichts unlieber hören würden, als wenn Ihr Name am heutigen Tag geehrt würde. Und das ist auch schon verschiedentlich hier angeklungen in dem, was gesagt wurde. Gott allein die Ehre. Aber nun ist es einmal so, Gott redet nicht vom Himmel herab von seiner großen Offenbarung in Jesus Christus, sondern Gott bedient sich der Menschen. Und es ist nicht so, dass irgendwo Hinweisschilder in der Natur oder irgendwo sind auf Jesus Christus, sondern wiederum ist es das Leben von Menschen, dass einem anderen Mensch solch ein Hinweisschild sein kann auf Jesus Christus. Und so lass es dir am heutigen Tage gesagt sein. Und es soll dann wohl ausgesprochen werden zur Ehre Jesu Christi. Du bist vielen solch ein Mensch gewesen, der mit seinem Leben, seiner Verkündigung, seiner Art, wie er damit fertig wurde, Hinweis wurde auf die große Güte Gottes in Jesus Christus. Gott schenke dir einen erfüllten Lebensabend, um noch lange ein Zeuge zu sein seiner Herrlichkeit. Und lieber Bruder Demmer, wir haben Sie ja nur ungern aus Westfalen ziehen lassen. Und Sie wissen, dass aus mancher Unterhaltung vielleicht auch ich eine Zeit lang mich hart dagegen gewehrt habe. Denn wir hatten doch eigentlich alle möglichen Pläne, Sie in der Studentenpfarrerarbeit einzusetzen. Aber wir haben eingesehen, dass Sie hier eine wichtige Arbeit übernehmen. Und dass vielleicht gerade für diese Arbeit hier der Satz gilt, für das Weigelhaus ist das Beste gerade gut genug. Und so hat der Herr Präses mich ausdrücklich beauftragt, Ihnen zu Ihrem heutigen Einführungstag Gottes Segen zu sagen. Und dass wir damit den Wunsch verbinden, dass Gott durch Sie seinen Namen verherrlichen möge. Liebe Brüder, Gott möge Sie beide bewahren und schützen auf Ihrem weiteren Lebensweg.
Lieber Bruder Busch, lieber Bruder Demmer, liebe Brüder und Schwestern, ein Teil meiner Rede ist schon bereits verbrannt worden von dem Feuer, das hier angesteckt worden ist, was ich da schön präpariert habe gestern, das ist schon wieder hinüber, weil es andere schon gesagt haben. Und vom Kirchenkampf wollte ich auch versprechen, aber nachdem ich Bruder Heinemann sehe, sage ich mir, dass er der mir zu geeignetere, der hier in Essen die Dinge erlebt hat. Ich will nur ein kurzes Dankeswort sagen im Namen der drei Essener Kirchenkreise, meiner beiden Mitsuperintendenten Kröger und Köhn und auch in meinem Namen. Herzlichen Dank für alles das, was hier getan worden ist. Wir wissen, es ist Gottes Gnade gewesen, dass aus diesem Hause hier Menschen den Heiland gefunden haben, dass Leute das Theologiestudium ergriffen haben, dass wir Presbyter und kirchliche Mitarbeiter hier aus diesem Haus, aus dieser Arbeit heraus gewonnen haben. Wir rufen dir zu, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an mir erwiesen hast. Lieber Bruder Busch, denk nun nicht, dass du damit für uns ein Mann bist, der nun Hossassa, siehe Schweiz, nicht wahr? Nicht wahr? Gewiss, manche denken das so, dass du dann in einem einsamen Kahn auf irgendeinem See sitzen wirst, die Beine im Wasser und links die Angelrute ausgestreckt und dann im Übrigen, nein, das kannst du ja machen, ein paar Wochen, nicht wahr? Aber im Übrigen glaube ich doch, dass du das lodernde Feuer bist und dass die Stunde schlägt, dass du wieder hier in unserer Mitte das Wort Gottes noch immer wieder ab und an, so Gottes will, verkünden wirst. Das erwünschen wir uns und das erbitten wir uns von dir. Nun, lieber Bruder, nein, halt, Frau Pfarrer Busch muss ich noch erwähnen. Ja, also Gleichberechtigung heute, die Frauen kommen immer noch zu kurz weg. Es ist ja doch vieles, auch was auch Sie geleistet haben, liebe Frau Pfarrer Busch. Ich weiß genau, was es bedeutet aus eigener Erfahrung. Wenn meine Frau nicht wäre, wäre ich nur die Hälfte wert. Hoffentlich, nehme an, das stimmt hier auch. Also vielen Dank für all Ihr Mittragen und Mitarbeiten in all den Jahren. Lieber Bruder Demme, schwierige Situation. Es ist leicht, würde ich sagen, eine Arbeit zu übernehmen, wenn sie völlig da niederliegt. Dann kann ja gar nichts passieren, nicht? Mehr wie kaputt kann es nicht sein. Das ist leicht, und dann was aufzubauen. Sie sind hier in einer schwierigen Lage, weil das hier nun wirklich eine Arbeit ist, die nun in hoher Geltung steht und im Segen Gottes steht. Und darum kann ich wohl begreifen, dass eine gewisse Last, ein gewisser Druck, eine gewisse Sorge auf Ihnen ruht. Aber ich möchte Ihnen Mut machen, wir von den Kirchenkreisen, die Kirche ist nicht so schlecht, wie die Menschen manchmal denken, also wir von den Kirchenkreisen werden alles tun, um diese Arbeit hier zu fördern. Wir begrüßen Sie herzlich, ein Bruder, und hoffen, dass wir die Fragen, die wir gemeinsam haben, auch gemeinsam wieder besprechen werden und dass wir wie Brüder zusammenstehen. Darf ich Ihnen auch zugleich Frau Pfarrer Demme begrüßen? Und auch Ihnen hier wünschen, dass Sie sich hier wohlfühlen werden. Bruder Busch pflicht immer zu sagen, man kommt hierher und sagt, eine grausige Stadt voller Schmutz und Dreck. Und nach 10 Jahren, nach 5 Jahren sagt man, niemals möchte ich mehr aus Essen heraus. Es ist mir auch so gegangen, ich hoffe, es wird Ihnen beiden hier auch so gehen. Wir wünschen Ihnen für Ihre Arbeit hier Gottes Segen. Und ich rufe Ihnen das Wort zu, der Herr ist gütig und eine Feste zur Zeit der Not. Und kenne diese auf ihn trauen.
Herr Oberbürgermeister, liebe Freunde, allzumal, wo Leben pulsiert, häufen sich Erinnerungen. Und in einer Stunde, da sich eine Wachablösung unter dem Bodenpersonal Gottes, unter den Generationen vollzieht, ist wohl geeignet, sie hervorbrechen zu lassen. Ich werde es nur in einem sehr bescheidenen Umfang tun können. Ich möchte an einen Vorgang erinnern, der 29 Jahre hinter uns liegt. Damals begannen die braunen Machthaber, alles gleichzuschalten. Es wurde eingesetzt ein Reichsjugendführer, der sich anmaßte, alles und jedes, was irgendwo an Jugendarbeit bestand, in seinen Machtbereich einzubeziehen. Das war eine kritische Stunde, auch und gerade für die Jugendarbeit in diesem Weiglerhaus. Dem Reichsjugendführer damaliger Zeit kam zu Hilfe ein Reichsbischof, Reiby genannt, der bei Antritt seines Amtes versprochen hatte, die evangelische Jugendarbeit zu schützen. Aber am 19. Dezember 1933 plötzlich ein Abkommen namens der Kirche mit dem Reichsjugendführer dahingehend traf, dass auch die evangelische Jugendarbeit überführt werde, eingegliedert werde in die Jugendarbeit des nationalsozialistischen Staates. Das war der Augenblick, wo Pastor Wilhelm Busch ein Protesttelegramm an jenen Reichsbischof losließ und ihm in aller Unverblümtheit vorwarf: Wortbruch! Solches hatte zur Folge, dass am 25. Dezember, an Weihnachten 1933, Pastor Wilhelm Busch zwangsbeurlaubt und aus seinem Dienst hier herausgetan wurde. Am 27. Dezember 1933 reisten daraufhin einige Beauftragte des Presbyteriums der Essener Altstadtgemeinde zur Hohen Kirchenbehörde. Es wurde angeredet, der Generalsuperintendent Stoltenhoff, ein Mann noch der alten Schule, der sehr aufgeregt war, dass der Pastor Wilhelm Busch den Reichsbischof so drastisch vor aller Öffentlichkeit des Wortbruches bezichtigt hatte. Er meinte, der Herr Generalsuperintendent, so dürfe man denn doch nicht umgehen mit den Hochmächtigen dieser Welt. Da müsse man sanfter reden, und er, Pastor Busch, habe es ihm, dem Generalsuperintendenten, reichlich schwer gemacht, durch diese Art, da mit Wortbruch diesen Mann zu attackieren. Er wollte uns gut zureden, freundlichere Töne walten zu lassen, und er werde dann alles dazu tun, dass es glimpflich abgehe. In einer Niederschrift über diese Aussprache vom Dezember 1933 steht: Herr Generalsuperintendent, versuchen Sie nicht immer Schlimmeres zu verhüten, sondern wo auch immer ein Pfarrer dieser Kirche in seinem Amt behindert wird, lassen Sie alle Glocken der Rheinischen Kirche läuten. Das wird munter machen, das wird helfen. Nun, um es kurz zu sagen, der Polizeipräsident schloss damals hier das Jugendhaus. Alles an Verein, was hiermit zusammenhängt, wurde aufgelöst und es musste ein ganz neuer Arbeitsstil entwickelt werden. Es gibt ein Rundschreiben von Pastor Wilhelm Busch aus jener Zeit. Ich habe ein Originalstück hier zur Hand und lese darum nur den letzten Absatz draus vor. Diese neue Art der losen Arbeit stellt unsere ganze Jugendarbeit allein auf Gottes Wort. Ich bin der festen Gewissheit, dass Gottes Wort mächtig genug ist, auch unter der Jugend eine Gemeinde zu erbauen. Das waren die Schlussworte unter den Richtlinien, wie denn nun eine vereinslose Jugendarbeit hier weiterhin gepflogen werden sollte. Warum erzähle ich diesen Vorgang? Ich erzähle ihn einmal, um Ihnen, Pastor Busch, zu danken für die Art, wie Sie in den kritischen Zeiten jener Jahre, und was ich geschildert habe, war ja nur ein sanfter Anfang, es kam ja nachher noch viel dicker, für diese Arbeit eingestanden sind, sie durchgetragen haben, sodass sie auch heute, so wie wir es hier vor uns sehen, besteht. Ich erwähne es zum anderen, um Ihnen, lieber Pfarrer Demmer, der Sie nun diese Arbeit in die Hand nehmen, ein Stück Wegweisung anzubieten. Nicht wahr? Wir leben in einer Volkskirche. Volkskirche ist fragwürdig. Volkskirche bedarf der Kerngemeinden. Bedarf der Gemeinden, die je und dann fürs Ganze einstehen. Hier ist eine Kerngemeinde. Sie übernehmen ihre Betreuung. Und unser aller Wunsch und Hoffen ist, dass Sie diese Gemeinde in der Art, wie sie durch die Jahre hier bestanden hat, fortführen werden und dass Sie ihr ein guter Betreuer sein werden, eingedenk dessen, dass die Volkskirche solcher Zellen bedarf, wie hier eine von Pastor Weigler her entstanden ist und besteht. Ich erwähne diesen Vorgang letztlich und drittens, aber auch deshalb, weil an ihm deutlich wird, dass die christliche Gemeinde in der Welt steht und dass es ihr auf keine Weise gelingen wird, sich von der Welt abzuschalten, einen Weg der Separation zu gehen, einen Weg zu gehen, auf dem man keine Kenntnis nehmen möchte von dem, was in der Welt geschieht, was in der großen Gemeinschaft eines Volkes, einer Nation, eines Erdteils geschieht, in den solch eine Gemeinde hineingestellt ist. Als der Kirchenkampf zu Ende war, hat die Evangelische Kirche Deutschlands durch ihren Rat im Oktober 1945 in Stuttgart eine Erklärung gesprochen, die auch dieses meinte, dass die Evangelische Kirche in allem Kirchenkampf zu sehr nur auf sich gesehen habe, auf ihre eigenen engeren Aufgaben gesehen habe, die wohl zu verteidigen sich bemüht habe. Aber dass das Ganze, was im Volk des Dritten Reiches, in unserem Volk zu jener Zeit geschah, nicht genügend im Visier geblieben wäre seitens der Kirche. Und dass das Fürchterliche, was im Namen des deutschen Volkes in jenen Jahren geschah, auch zu Lasten der Kirche ginge, weil die Kirche nicht rechtzeitig, deutlich und unbeirrbar dem widerstanden habe, was da heraufzog, was sich da ausbreitete und was in diese Katastrophe hineinführte. So möchte ich also uns allen auch dieses in dieser Stunde nahelegen, dass wir bei aller Intensität der Arbeit in solch einem Hause, bei aller Ausrichtung auf den Einzelnen, auf die Seele des jungen Menschen, da auch immer daran denken, dass wir in das Ganze verwoben bleiben und mit nichts uns von dem absetzen können, was drumherum geschieht. Herzlichen Dank, Pfarrer Busch. Alles Gute Ihnen, Pfarrer Demmer. Und Ihnen und uns allen, die wir uns hier dieser Arbeit und diesem Haus verpflichtet wissen, möchte ich nahelegen, dass wir bei der Fahne bleiben, die hier gehisst ist.
Lieber Pfarrer Busch, sehr verehrte Frau Busch, sehr geehrte Anwesende, Herr Dr. Goldschmidt, der Vorsitzende des Beirats des Weigelhauses, hat mich gebeten, Ihnen, lieber Pfarrer Busch, heute ein paar Abschieds- und Dankesworte des Beirats auszudrücken. Es ist mir eine ganz besondere Freude, dass ich diese Ehre habe, dass hier an dieser Stelle, in diesem großen Kreise, in dem auch eine so stattliche Zahl Ihrer Jungs anwesend ist, tun zu können. Lieber Pfarrer Busch, ich habe persönlich die große Freude gehabt, Ihr Wirken in den Jahren nach dem Kriege, die wir Aufbaujahren, zu beobachten. Ich kenne Sie also nicht so lange wie viele der Anwesenden, aber immerhin lang genug, um mir ein Urteil habe bilden zu können. Diese Wiederaufbaujahre waren nicht immer ganz leicht. Ging Ihnen nicht anders wie uns von der Industrie auch. Wir mussten hart arbeiten. Wir hatten oft Sorgen. Wir hatten viel Mangel. Und doch, was waren es für glückliche Jahre? Es gab damals noch kein Wirtschaftswunder. Es gab keine Befriedigung der materiellen Bedürfnisse. Aber ich glaube, die Jahre waren trotzdem, gerade deswegen vielleicht, besonders glücklich, weil sie uns mit den Menschen zu dem gleichen, in Bearbeitung am gleichen Ziel, den Wiederaufbau, zusammenführte. Und deswegen hat mir gerade Ihre Arbeit, die sich ja nicht nur auf den materiellen Wiederaufbau bezog, sondern in erster Linie auf den ideellen, nämlich den die Wiederaufbau der Jugendarbeit im Weiglerhaus, der Arbeit an ihren Jungens, führte. Zu dieser Aufbauarbeit, und das war mir immer ein besonderes Befriedigung, zu beobachten, was Sie zu dieser Aufbauarbeit besonders befähigte, Ihr Temperament, was Ihnen der Herrgott als ganz besondere Gnade gegeben hat. Und das ist das, was mich immer besonders bei Ihnen angesprochen und berührt hat. Wer von uns an verantwortlicher Stelle steht, der weiß, dass eine unserer vornehmsten und wichtigsten Aufgaben es ist, die Jugend heranzubilden und zu erziehen, nicht um sie zu einem bequemen Leben zu führen, sondern sie zu bilden für ihre Aufgaben, die auf sie warten. Ich glaube auch, das gilt für uns alle, auch besonders auch für die Industrie, in der ich verantwortlich tätig bin. Ich glaube, wir haben keine größere Aufgabe, nicht für den Glanz unserer Firmen zu sorgen, sondern die Nachwuchsfrage zu lösen. Das heißt, unser Schicksal der zukünftigen Dinge in die richtige Hand zu legen, in die Hände, die richtig vorgebildet sind. Und da, Pfarrer Busch, haben Sie einen ganz großen Teil getan, denn Sie befassen sich gerade mit dieser Seite. Sie weisen Ihre Jungs darauf hin, worauf es wirklich ankommt, eben nicht auf materiellen Wohlstand, sondern auf Haltung im Leben, auf Charakter, Persönlichkeit und Uneigennützigkeit. Lieber Pfarrer Busch, Ihre Aufgabe war nicht immer ganz leicht. Sie hatten ja nicht nur mit der Materie zu kämpfen oder etwa nur um die Seelen Ihrer Jungs zu kämpfen, sondern Sie hatten auch um Ihre Organisation sehr oft zu kämpfen. Da ging das durchaus nicht immer so, wie Sie sich das vorgestellt haben. Und Sie haben mit vielen Stellen, ich möchte Sie einzeln gar nicht erwähnen, hart ringen müssen um den Bestand des Weiglerhauses. Aber wer im Dritten Reich im Gefängnis gesessen hat, und das mehrmals, was kann den schon von der Welt beeindrucken? Und das hat Sie befähigt, heute in dem Lauf der Jahre zu diesem stolzen Erfolg zu kommen. Sie füllen dieses Haus ohne Orgel und ohne Glocken. Mit 1000 Menschen am Sonntag, oft noch viel mehr. Und ich glaube, das ist ein Erfolg, über den Sie glücklich sein können und den wir alle befriedigt heute erleben. Lieber Herr Busch, wir sind natürlich sehr traurig, dass Sie in den Ruhestand treten. Aber ich glaube, in den wirklichen Ruhestand tritt unser lieber Pfarrer Busch erst dann, wenn er zum Herrgott abberufen ist. Bis dahin, davon bin ich zutiefst überzeugt, das weiß ich aus seinem eigenen Munde, wird er noch häufig fürs Weigelhaus und das Jugendwerk eintreten in der ganzen Welt durch Vorträge und Reisen. Und ich glaube, wir wollen ihm die große Freude gönnen, dass er gerade für diese Aufgabe, nämlich die Verkündung dieses Jugendwerks in der ganzen Welt, nun mehr Zeit hat und noch intensiver daran arbeiten kann als bisher. Und ich glaube, lieber Pfarrer Busch, wir können Ihnen heute vom Beirat des Weiglerhauses Ihnen kein schöneres Geschenk machen, als dass wir Ihnen versprechen, dass der Beirat auch weiterhin wie bisher seine Hand über das Weiglerhaus halten wird und dass wir Ihren Nachfolger, hinter Ihrem Nachfolger, Herrn Pfarrer Demmer, genauso stehen werden wie hinter Ihnen. Das wollen wir Ihnen heute fest versprechen.
Thank you.
Liebe Gäste, liebe Freunde, lieber Bruder Busch, für deine Gemeinde und Freunde gab es seit geraumer Zeit neben der normalen eine interne Zeitrechnung. Es hieß, und wir konnten es oft hören, nur noch 2 Jahre, nur noch 1,5 Jahre, nur noch 1 Jahr, nur noch 4 Wochen. Sie werden daran ermessen, lieben Freunde, wie uns dieser Tag bewegt und was er uns bedeutet. Darf ich aber eins ganz klar herausstellen? Diese Abschiedsfeier unterscheidet sich von den üblichen Feiern bedeutend, weil hier nicht ein Mensch im Mittelpunkt steht, sondern Jesus, der lebendige Herr, der diesen Dienst in diesem Hause gesegnet und bestätigt hat. Was unseren Freund und Bruder angeht, so wissen wir, die die ganzen Jahre seiner Arbeit um ihn waren, am besten zu beurteilen, was an persönlichem Einsatz geleistet worden ist. Darüber ist genügend gesprochen, nein, eigentlich nicht genügend, aber es ist erwähnt worden. Es ist gut. Wichtig erscheint mir, 2 Kernpunkte der Verkündigung herauszustellen. Eine ganz persönliche Erfahrung, Bezeugung innerhalb der letzten 30 Jahre. Erstens, die Botschaft der Bibel wurde durch die bevollmächtigte Verkündigung immer wieder zu einer atemberaubenden Angelegenheit. Die Botschaft vom Kreuz und die Botschaft, dass Jesus das alleinige Heil der Welt ist. Zweitens, verzweifelte Menschen wurden unter der Predigt fröhlich, nicht vergnügt, nicht aufgemuntert, nicht religiös aufgerüttelt. Hier wurden verzweifelte Menschen fröhlich, weil ihnen Herzen und Augen aufgingen für Jesus, den gekreuzigten und auferstandenen Heiland. Und das hat für viele Freunde, für Jung und Alte, dieses Haus zur Segenstätte gemacht, zu einer geistlichen Heimat. Und ich glaube und nehme mit Sicherheit an, dass sich diese Erfahrung eine große Schar anschließen wird. Und das alles erfüllt uns mit großem Dank. Nicht nur im Blick auf die Vergangenheit, sondern auch im Blick auf die Zukunft, dass Gott uns einen jungen Bruder geschenkt hat, der mit großer Freudigkeit zu uns kommt und den Gott, der Herr, zu diesem Amt berufen hat. Es gilt, mit unserer Fürbitte hinter unserem jungen Freund zu stehen und mit Rat und Hilfe da zu sein, wenn wir gerufen sind. Unseren jungen Bruder grüßen wir mit dem Wort aus Jeremia 1,17-19. So begürte nun deine Lenden und mache dich auf und predige alles, was ich dich heiße, spricht der Herr, denn ich bin mit dir. Ein wunderbarer Weg für diese bestimmt nicht leichte und verantwortungsvolle Aufgabe. Denn der lebendige Gott stellt nicht nur Aufgaben, er rüstet aus, er stärkt und ermutigt, weil er mit seiner Verheißung hinter uns steht, hinter dir, lieber Bruder Busch, auf deinem ferneren Wege und hinter dir, lieber Herbert Dämmer. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und freudig seist. Festversammlung, wir haben die Arbeit des CVJM immer so verstanden, und wenn ich wir meine, dann ist das das Weigelhaus und der CVJM, dass wir uns als Nachfolgearbeit des Weigelhauses betrachtet haben. Und darum meine ich, spreche ich heute nicht nur für den CVJM, sondern für die große Schar der Ehemaligen, nicht nur hier in Essen, sondern überall draußen im Lande. Ich werde oft gefragt, welche Ausbildung ich hätte als CVJM-Sekretär, welche Schule ich besucht hätte. Und da kann ich mit vielen CVJM-Sekretären in Deutschland sagen, mit vielen wirklich, ich komme aus der Schule von Wilhelm Busch. Und er will es selber gar nicht glauben, das wird immer respektiert. Es ist ja so, wenn wir vom Weigelhaus sprechen, dann meinen wir einmal das Haus so, wie es hier steht. Aber zum anderen ist Weiglerhaus ja heute in Deutschland schon ein Begriff geworden für eine ganz bestimmte Arbeit. Ich habe mir erzählen lassen, als das Haus 1911 war es, glaube ich, eingeweiht wurde, da haben viele Experten, Bauexperten, die haben also, so ein Haus zu bauen ist ja unmöglich. Mit diesen Fenstern waren draußen die ganzen Kästen hingen noch dran und dergleichen Dinge mehr. Ich habe es mal irgendwo gelesen. Und wenn man das andere Weiglerhaus sieht, von dem ich gerade sprach, dann haben wir es ja gerade nach dem Krieg erlebt, dass viele Experten im Lande draußen standen, Theologen und Pädagogen, und sagten, ein solches Haus zu bauen, ist ja unmöglich. Es gefiel ihnen manches an dem Hause nicht. Die Fenster zum Beispiel. Ich dachte hier an ein Wort vom Daniel, von dem es hieß, er hatte offene Fenster nach Jerusalem. Ich komme auf dieses Wort, weil wir heute vom CVJM Pastor Busch ein Buch überreichen wollen von Chagall, da heißt es Fenster für Jerusalem. Und da muss ich daran denken, nicht wahr, dass das vielleicht das Besondere war hier an der Arbeit. Immer offene Fenster nach Jerusalem. Das hat diese Arbeit geprägt. Und das ist unser Wunsch auch hier nun für den kommenden kann man gar nicht sagen, er ist ja schon ewig dabei, Herbert Demmer, nicht wahr, dass er an der Architektur dieses Hauses nichts ändern möge. Sondern dass das Besondere dieser Arbeit bleibt. Immer offene Fenster nach Jerusalem. Vielleicht fragt der Herbert Demmer, ist heute was schlecht dran, nicht wahr? Was habt ihr mir denn mitgebracht? Da muss ich sagen, ja, lieber Herbert, was Materielles haben wir nicht mitgebracht. Aber eins haben wir mitgebracht, das wir dir sagen möchten. Du hast viele Freunde in dieser Stadt. Und das darfst du wissen, dass in dieser Stadt und auch in unserem CVJM, auch in den ehemaligen, viele sind, die deiner in Fürbitte gedenken. Und ich meine, das ist noch mehr wert als ein Buch von Chagall, Fenster für Jerusalem.
Thank you. rückwärts anzufangen, last not least, die Boys, wie PB zu sagen pflegte, die Boys. Wir sind glücklich, auch noch zu Wort kommen zu dürfen. Wir, Ihre Jungen, Junghelfer, Helfer, Leiter, Bekaler, Mitarbeiter, hätten Ihnen eigentlich das meiste zu sagen, haben wir doch das meiste mit Ihnen erlebt. 31 Jahre Weiglerhaus bedeuten, ich habe mal vorsichtig geschätzt, 50.000 bis 100.000 Jungen. Ist doch vorsichtig geschätzt, nicht wahr? Aber so viel sind's. Und für alle, denen Sie Ihr PB waren, möchte ich Dankeschön sagen. Ihnen und dem Herrn Jesus, der sie uns geschenkt hat. Dankeschön sagen auch der Familie, die ihn so gut gepflegt hat. Wir haben nur abgenutzt. Was BB uns bedeutete, ich darf BB sagen, wir dürfen das, lässt sich mit wenigen Worten eigentlich nicht sagen. Aber lassen Sie mich ein Bild brauchen, das PB selbst gebracht hat. Er hat uns, insbesondere nachdem er seinen eigenen Sohn im Kriege verloren hat, als seine Söhne betrachtet. Und ich kann nur bestätigen, PB hat uns behandelt wie ein guter Vater seine Söhne, mit allem, was dazugehört. Unter solchen Umständen muss die Trennung auf beiden Seiten schwer sein. Ich möchte PB gleich im Namen aller Jungen ein Fotoalbum mit rund 250 Bildern aus den 31 Jahren seiner Tätigkeit hier im WH überreichen. Er hat uns ein Bild gegeben, das in kein Album passt. Das Bild des Herrn und Heilandes Jesus Christus. Er hat nichts lieber getan, als uns dieses Bild vor Augen und ins Herz zu malen. Und dafür von ganzem Herzen danke. Und nun zu Pastor Demmer. Ein herzliches Willkommen von allen. Lieber PD, wir müssen uns umstellen. Was es uns leichter macht, ist, dass viele von uns Pastor Demmer noch kennen und dass Pastor Demmer uns und die Weiglaus-Arbeit sehr gut kennt. Als er 1959 die Kommandobrücke verließ, schrieben die Jungen in der WH-Presse, wir würden uns freuen, wenn er eines Tages wieder auftauchen würde. Er ist aufgetaucht. Danke. Ich möchte Pastor Demmer gleich eines unserer Weiglerhaus-Liederbücher überreichen. Auch was. Mit dem herzlichen Wunsch, dass er nie müde werden möge, das Lob Gottes und des Herrn Jesu laut zu singen. Im Blick auf den Wechsel in der Leitung des Weiglerhauses sagte jemand aus unserer Mitte in den letzten Tagen so nett, darf ich es original wiedergeben? Der alte Pastor geht. Der Neue kommt, der Herr bleibt. Es ist tröstlich, dass der Herr Jesus den Pastor Busch immer den eigentlichen Leiter unserer Arbeit genannt hat, den Seinen gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wenn im Weiglerhaus sein Leiter verabschiedet werden muss, dann haben wir immer ein neues Testament überreicht. Das heißt, Pastor Busch hat das getan. Nun, wenn der Leiter geht, der Leiter unter dem Herrn Jesus, dann müssen wir ihm auch ein Testament geben, ja? Er hat sicher eins, das wissen wir. Aber ich glaube, es unterliegt einem enormen Verschleiß. Und das kann man mal ersetzen. Und wenn ein Leiter verabschiedet wird, dann haben wir immer das Lied gesungen, zieht in Frieden eure Pfade. Das wollen wir jetzt auch tun, dazu stehen wir auf hier, was Weiglaus ist. Und mit dem kräftigen Gesang begrüßen wir gleichzeitig auch Pastor Demmer.
Ich bin aus der Zeit, wo man ein bisschen sentimental ist. Und da möchte man jetzt ein bisschen heulen. Nicht? Mach ich zu Hause. Ich habe all den Herren, die gesprochen haben, viel, viel zu danken. Nicht nur für die Worte, nicht nur für die Bücher, sondern für viel Liebe und dahinterstehen. Ich habe in Essen tiefe Erniedrigung erlebt, wenn ich in dem Polizeigefängnis im Haumannshof saß. Und ich musste die ganze Zeit so daran denken, nicht an diese Erniedrigung, dass nach dieser Zeit einfach vom Herr Oberbürgermeister an über all die Herren, die jetzt gesprochen haben, so unendlich viel Liebe hinter dieser Arbeit stand. Ich kann Ihnen da gar nicht genug für danken. Und ich möchte Ihnen, das möchte ich aber jetzt mit großem Nachdruck sagen, das Weiglerhaus ans Herz legen. Es gehört zum Gesicht der Stadt Essen. Ich muss eine kleine Geschichte erzählen, soll man eine erzählen. Ich war neulich mal beim Friseur, ich muss mir die Haare noch schneiden lassen, glaube ich. Und das war so ein großer Friseurladen in der Stadt, nicht bei Grabow. Und dann sagt der Friseur, den kenne ich, der ist in der katholischen Jugendbewegung, der sagt, Pastor Busch, jetzt war ich doch neulich in Österreich in Ferien und da sitzt da so ein österreichisches Ehepaar beim Essen an meinem Tisch und wie die hören, dass ich von Essen bin, da fragen die mich, was meinst du, fragen die mich nicht nach Krupp, da fragen die mich nach dem Weiglerhaus. Da war ich ganz stolz, nicht? Da habe ich gedacht, gut, Grob ist eine große Sache, aber es ist eine kleine Sache. Aber ich glaube, das Weiglerhaus gehört zum Gesicht der Stadt Essen. Und darum möchte ich es Ihnen ans Herz legen. Es ist wieder mal sehr bedroht. Die neuen Pläne für den Ruhr-Schnellweg sind eine ganz unheimliche Bedrohung des Weiglerhauses. Ich möchte das mit Nachdruck sagen, wenn die Presse da ist, nehmen Sie es ruhig ein bisschen auf, nicht? Ich bin dankbar, dass der Oberbürgermeister und sämtliche Anwesenden das jetzt sich gewissermaßen heimlich notieren. So, und jetzt habe ich also ein Abschiedswort zu sagen. Ich weiß von zwei Abschieden, die möchte ich Ihnen eben vor die Augen stellen. Das eine, da nahm ich Abschied von meinem Vater, der starb mit 53 Jahren sehr schnell, von einer Kinderschar von 8 Kindern weg. Und da habe ich eine Nacht dann bei ihm gewacht und da sprachen wir manches. Und da sagte ich zu ihm, Papa, du kannst doch eigentlich froh sein, du hast was Großartiges geleistet, du hast was aufgebaut. Und da vergesse ich nicht, wie er sagte, ach mein Junge, wenn man so am Rand der Ewigkeit steht, dann sieht man auf einmal bloß noch, was man versäumt hat und wie schrecklich viel man falsch gemacht hat. Und was böse war und ein paar angefangene Sachen. Und dann kam es mit Nachdruck. Und darum bin ich froh, dass ich einen Heiland habe, der am Kreuz meine Schuld weggetragen hat und mich mit Gott versöhnt hat. Und der ist mein Ruhm und nicht, was ich getan habe. Und das möchte ich Ihnen zum Schluss sagen. So. Wenn man aus einer Arbeit geht, fällt einem ein, wie viel man falsch gemacht hat und wie viel man versäumt hat und wie viel Verkehrtes da ist und wie viele Leute man betrübt hat und wie man Gott betrübt hat. Und darum bin ich froh, dass ich weder tun muss, als wenn das nicht da wäre und dass ich nicht Angst haben muss, sondern dass ich einen Sohn Gottes nicht nur verkündigt habe, sondern selber kenne, der sagt, das Blut Jesu Christi macht mich rein von aller Sünde. So, und der zweite Abschied, von dem ich reden muss, den hat ein größer genommen, ein viel größer, nämlich der Apostel Paulus. Ehe der ins Leiden hineinging, ins Gefängnis, da hat er am Hafen von Milet noch einmal eine Reihe Älteste um sich versammelt, die Leiter, Und dann hat er Abschied von Ihnen genommen, eine große Rede. Und da hat er diese Rede gewissermaßen kombinieren lassen, geschlossen mit dem Wort, mit dem ich jetzt euch, meine lieben Jungs, meine Helfer und Leiter, die Jungs sind die Helfer und Leiter, ihr die Dienst tun, nicht? Und die Gemeinde grüßt zum Schluss. Da sagt der Apostel Paulus, ich befehle euch Gott, ich befehle euch Gott, ich lege euch ihm in die Arme und dem Wort seiner Gnade, das da mächtig ist, euch zu erbauen.
Freunde des Weigelhauses, ich habe Ihnen allen sehr zu danken. Zu danken für die freundlichen Worte, die Sie, Herr Oberbürgermeister, und Sie, dem Beirat und Vorstand, gefunden haben zu meiner Begrüßung. Ich habe aber vor allem zu danken meinem väterlichen Freund Wilhelm Busch. Herr Oberbürgermeister, Sie brauchten eben das schöne Bild vom Baum, den er gepflanzt hat. Ich bin ein solcher Baum. Und ich hoffe, dass das, was Sie diesen Bäumen gewünscht haben, für diese Arbeit zutreffen möge. Ich könnte nun endlos erzählen von den Jahren, die wir zusammengearbeitet haben. Ich möchte nur für eines danken. Man kann auf verschiedene Art eine Arbeit übergeben. Ich möchte dafür danken, wie mein Freund Wilhelm Busch mir diese Arbeit übergibt. Mit wie viel Liebe er dahinter gestanden hat, mich hier hereingebracht hat, wer das Äußere vorbereitet hat, dass auch ja in diesem Hause alles in Ordnung ist, wie er sich gesorgt hat, dass selbst gefüllte Kassen übergeben werden, aber vor allem, dass er gesorgt hat, dass mir hier Vertrauen entgegenschlägt. Das verdanke ich ihm und dafür meinen Dank. Ich möchte auch für das Geschenk danken, das Helmut Kubutat mir übergeben hat. Das Geschenk der Fürbitte. Ich weiß, dass in dieser Gemeinde viele für diesen Tag gebetet haben und dafür gebetet haben, dass diese Arbeit so weitergeht, wie sie bisher geführt worden ist. Ich danke für alle Ihre Gebete. Denn das ist die Kraft, die diese Arbeit trägt, die Arbeit tun müssen. Ich freue mich, den Jungen des Weiglerhauses, den Leitern und Helfern nun zusammen arbeiten zu können. Aber es ist eine Freude, von der der Psalmist etwa sagen könnte, freut euch mit Zittern. Das ist die Haltung, in der wir dieses große Erbe antreten. Ich danke Ihnen allen.